Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und da haben wir heute ein Gipfeltreffen bemerkenswerter Regisseurinnen und Regisseure in dieser Sendung. Wir reden mit Sönje Storm über ihren wunderbaren Dokumentarfilm Die toten Vögel sind oben. Mit Ira Sachs, ein Pionier des queeren Kinos, über seinen neuen Film Passages mit Franz Rogowski in der Hauptrolle. Charlie Hübner hatte nach seinem Dokumentarfilm nun auch einen Spielfilm gedreht. Also das ist sein Spielfilmdebüt. Sophia, der Tod und ich, auch mit Charlie Hübner reden wir hier im Verlauf dieser Sendung. Und mit Matthias Luttert, der mit Luise ein sehr intimes Drama so am Ende des Ersten Weltkrieges in die Kinos bringt. Natürlich gehen wir auch nach Venedig und zwar gleich und wollen wissen, was es da an neuen Filmen gibt, die ja dann irgendwann auch bei uns im Kino zu sehen sind. Also Anke Lewicke meldet sich gleich aus der Festivalstadt und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Es ist wieder soweit. Die Filmfestspiele in Venedig finden statt und es ist eine Jubiläumsausgabe, die 80. nämlich, also eines der wichtigsten und außerdem auch das älteste Filmfestival der Welt. Anke Lewicke ist natürlich für uns vor Ort und ich grüße Sie erstmal herzlich. Hallo Anke.
Na, lieber Knut, wärst du auch gerne hier?
Anke, ich gönn's dir von Herzen, dass du da bist und auch mal ein bisschen Ruhe vor mir hast. Ist ja vielleicht auch mal ganz schön, Anke. Es ist eine merkwürdige Situation in diesem Jahr. Es ist ja auch immer der Beginn der Oscarsaison, also auch wichtig für die großen amerikanischen Filme in Venedig vertreten zu sein. Aber der rote Teppich bleibt leer. Dabei werden wir natürlich auch sprechen. Aber Anke, bevor überhaupt hier Venedig eine Rolle spielt, lass uns kurz über ein ganz anderes wichtiges Festival reden, nämlich die Berlinale. Da kam mir jetzt in dieser Woche wie so ein Paukenschlag die Ankündigung von Claudia Roth. Also die Doppelspitze wird abgeschafft und man wird im Prinzip ja zurückkehren zu der alten Variante, also zu einer Art Intendantenmodell, wo dann nur eine Persönlichkeit stehen wird und mit einer großen Machtwille Entscheidungen fällen wird. Wie findest du diesen Schritt? War für dich überraschend? Kann er auch zukunftsweisend sein für die Berlinale?
Ja, natürlich war das hier überraschend für uns alle. Es wurde dann auch wild spekuliert. Hat Claudia Roth vielleicht schon einen neuen Menschen jetzt da, den sie gerne hätte oder muss sie noch suchen? Und dann ging natürlich so, ja, wird das dann jemand sein aus dem deutschsprachigen Raum? Weil, das muss man ja sagen, Carlo Chatrian ist nie so richtig angekommen in Berlin, jenseits des Festivals. Letztlich wusste er auch nicht, wie er dieses große Publikumsfestival bespielen kann, sollte. Da reicht es vielleicht nicht, einfach nur einen zweiten Wettbewerb Encounters aufzumachen, andere Sektionen zu streichen. Also da braucht es schon eine andere Utopie, gerade heute. Was kann man noch mit einem Festival in Zeiten der Online-Streaming-Portale erreichen mit Corona und wie kriegt man das Publikum zurück? Aber diese Utopie muss natürlich auch finanziert werden und da müsste, finde ich, auch Claudia Roth mal Farbe bekennen, weil sie lässt sich ja auch gerne auf dem roten Teppich der Berlinale sehen. Also es braucht auch die finanzielle Unterstützung. Ja, und mittlerweile sind Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeck hier auch in Venedig angekommen. Sie geben keine Interviews, sie sind natürlich hier, weil es gibt noch die gemeinsame Ausgabe 2024 zu gestalten. Und hier kann man natürlich gucken, was es noch so für Filme dann im Februar geben wird.
Also Anke, ich gebe dir völlig recht, er ist wirklich niemals richtig angekommen in Berlin. Man muss eigentlich auch fairerweise sagen, dass die beiden natürlich auch einen ganz schwierigen Start hatten durch Corona. Also waren es ja ganz ungewöhnliche und schwierige Jahrgänge, die sie zu bestreiten hatten. Aber ich bin natürlich auch jetzt sehr, sehr gespannt, wie das nun weitergehen wird. Und ob das Intendanzmodell so ein ganz tolles ist, würde ich sagen, als RBB-Mitarbeiter haben wir gerade mit diesem Modell tatsächlich die allerbesten Erfahrungen gemacht. Aber gut, das werden wir sehen, wie es bei der Berlinale sein wird. Du hast gerade den roten Teppich erwähnt, Anke. Wie sieht es denn jetzt eigentlich in Venedig aus? Wir haben den Streik in Hollywood. Also die großen Hollywood-Stars, die fehlen in diesem Jahr eindeutig. Was macht das beim Festival aus?
Ja, ich bin überrascht. Der rote Teppich ist eigentlich, also stehen trotzdem immer Fenster, weil die italienische Presse jubelt auch, weil die sagen sich, wir haben 6 Filme im Wettbewerb, dann werden eben unsere Stars gefeiert. Also es ist schon was los und natürlich Adam Driver durfte kommen, um den Michael Mann Ferrari-Film vorzustellen, weil das ist eine Independent-Produktion und da gibt es dann Sondergenehmigungen der US-amerikanischen Gewerkschaft und ansonsten gibt es eine große Solidaritätsbekundgebung immer. Jeder, der dann hier ist, also auch Damien Chazelle, der ja der der Jurypräsident ist, also spricht sich für diesen Streik aus. Und ich kann ja nur sagen, die Warteschlangen sind wie immer, ob im Kino, im Kaffeebütchen oder heute Abend. Wir wollen heute Abend essen gehen, es gibt keinen Platz mehr im Restaurant.
Angie, ihr sollt ja sowieso Filme gucken. Also gehen wir jetzt vom roten Teppich direkt in den Kinosaal hinein, schauen auf die Leinwand. Was hat sich da bisher getan? Gibt es schon sowas wie einen roten Faden, bestimmte Themen, die sich abzeichnen?
Na, ich habe ja jetzt schon den Michael Mann-Film erzählt, Ferrari. Also es ist auf alle Fälle ein Jahrgang des biografischen Films oder es geht eben um Filme, um reale Personen. Und bei Michael Mann Ferrari ist es so, also Michael Mann ist ja eigentlich ein Regisseur, der total stilsicher ist, ein Autorenfilmer im Genre-Kino und wir müssen nur an Miami Vice denken, dann wissen wir, er kann schnelle Autos inszenieren. Nicht anders ist es hier in seinem Biopic über Enzo Ferrari. Er macht das wirklich ganz gut, weil er geht nur in eine gewisse Zeit rein, 1957, da ist die Fabrik, die er 10 Jahre zuvor mit seiner Frau aufgebaut hat, ist kurz vor der Pleite. Ferrari muss wieder ein Rennen gewinnen, aber gleichzeitig stellt seine Frau fest, dass er ein Doppelleben führt, noch ein Kind mit einer anderen Frau hat. Also es sind so bewegte Jahre. Man schaut sich das gerne an. Michael Mann kann diese 50er Jahre super inszenieren, aber diese Faszination für Metall und Motor und alles geht doch nicht so richtig über. Es ist eigentlich relativ konventionell. Also da fand ich den Film von Pablo Larraín im Wettbewerb schon interessanter. Das ist nämlich ein Vampirfilm über Pinochet. Und das finde ich ganz interessant. Pinochet ist immer noch da, weil Chile eben seine Geschichte immer noch nicht aufgearbeitet hat, alles. Und dann geht eben Pinochet als Vampir, geht eben immer in den Präsidentenpalast rein und schaut, ob nicht endlich doch eine Büste von ihm da ist.
Noch ein letztes Wort ist, es geht ja jetzt auch wirklich erst so richtig los. Ne? Also das ist das erste Wochenende, ihr habt eine ganze Woche vor euch, aber gab es vielleicht doch schon eine Entdeckung, einen Film, der dich so richtig umgehauen hat?
Ja, und zwar ist der neue Film von Yorgos Lanthimos wieder super. Also ich meine, dieser Regisseur, das wissen wir ja seit Die Favoritin oder The Lobster, kann surrealistische Versuchsanordnung. Und hier allein schon die Geschichte. Also Emma Stone spielt eine Frau, die Selbstmord gemacht hat, aber sie wurde von Willem Dafoes Figur, ein verrückter Professor, gefunden und er hat dann ihr das Gehirn ihres ungeborenen Babys eingepflanzt und sie kann weiterleben. Also sie hat noch einen erwachsenen Körper, aber jetzt eigentlich erstmal ein Babygehirn. Und sie wird natürlich dann immer erwachsener. Und das ist so super erzählt, Knut. Also London spielt im 19. Jahrhundert. Das ist alles mit so einem Fischauge gefilmt. Und wie diese Junge, also wie diese Frau, erstmal nur so eine ungehorsame Göre ist, aber dann einen Lebenshunger entwickelt, einen Sinn für ihre Sexualität und Körperlichkeit. Und aus diesem Ungehorsam wird dann eine Rebellion. Und sie entwickelt auch Utopien, wie die Welt anders sein könnte. Also das ist mal ein abgefahrener Bildungsroman.
Also Anke, ich frage mich immer wieder, was geht im Kopf dieses Mannes vor, dass man auf solche Ideen kommt. Bin auch auf diesen Film natürlich sehr gespannt. Wünsche dir eine tolle Zeit jetzt in Venedig, also noch eine tolle Festivalwoche. Ganz lieben Dank. Anke Lewicke war das aus der Festivalstadt Venedig. Tschüss!
Tschüss, mein lieber Knut. Arrivederci.
Der Film, über den wir jetzt reden wollen, ein Dokumentarfilm, der mich wirklich umgehauen hat. Obwohl er ein Thema hat, gebe ich auch zu, was mich jetzt nicht so brennt erstmal interessiert, wo ich dachte, Ornithologie, schöne Sache, wichtig für die Ornithologen, aber nicht unbedingt für mich. Trotzdem hat der Film mich sehr gepackt, mich sehr begeistert, nicht nur mich. Er hat in Leipzig beim Dokumentarfilmfestival im deutschen Wettbewerb den Hauptpreis bekommen, die Goldene Taube. Wie schön nämlich, dass es auch ein Vogel ist, finde ich, für diesen besonderen Film, der viel mit Vögeln zu tun hat, aber auch mit Schmetterlingen, mit Käfern, mit Dioramen und überhaupt mit Wahrnehmung von Natur. Die toten Vögel sind oben, heißt dieses Werk, und es ist der erste Kinodokumentarfilm einer Regisseurin, die schon dokumentarisch sehr viel gearbeitet hat, aber es ist auch ihr persönlichster, bin ich mir ganz sicher. Erstmal herzlich willkommen, Sönje Storm ist da. Hallo, hallo.
Hallo.
Jetzt endlich ist der Film, von dem man schon so viel gehört hatte, auch durch den Preis in Leipzig im Kino. Und wir können ihn alle sehen und wir können alle erstmal verstehen, was für ein ungeheures Erbe du da angetreten hast. Denn das ist ja auch ganz buchstäblich eine Hinterlassenschaft, die du da eben öffnest, diese Kisten, zusammen mit Kollegen, Spezialisten vom Museum für Natur in Hamburg. Vielleicht kannst du uns erstmal beschreiben, was sind das für Kisten, was sind das für Sammlungen, was sind das für Kästen, verstaubt, ausgeblichen, die du dann eben sichtest für uns auch.
Na, ist der Nachlass meines Urgroßvaters Jürgen Friedrich Maat, der eben 1940 gestorben ist, und Teile des Nachlasses sind eigentlich dann erstmal ganz lange vergessen worden, haben fast 50 Jahre auf einem Dachboden gelagert. Also mein Vater hat dann die Fotos, also er war Bauer und Fotograf und Naturkundler. Der hat die Fotos dann entdeckt und hat angefangen damit zu arbeiten, hat so Bildbände herausgebracht und dann hat er irgendwann mich gefragt, ob ich mir auch vorstellen kann, mit dem Archiv zu arbeiten. Und dann habe ich mich einmal durchgewühlt. Es sind da tatsächlich fast 10.000 Bilder und ganz viele Kartons. Und ich machte einen Karton auf und es waren 700 Schmetterlingsfotos drin, die er mit der Hand koloriert hat. Es waren hunderte Waldfotos. Es sind Käfer, es sind Raupen, es sind Wanzen, es sind Vögel, Pilze, Farne, aber auch Menschen. Und das, das ist dieser Fotonachlass, das ist das eine. Und dann gibt es eben noch einen Nachlass seiner naturkundlichen Sammlungen. Das sind hunderte ausgestopfter Vögel, tausende Schmetterlinge und auch die Sammlung war eigentlich in Vergessenheit geraten.
Also er hat auch ein kleines Museum dann eingerichtet damals, deshalb auch die toten Vögel sind oben, also oben im Dachgeschoss war dann das Museum. Und er hat etwas getan, was Bauern ganz selten tun. Er hat sein Land verkauft, er hat sich nach dem Ersten Weltkrieg ganz diesem Hobby hingegeben. Was war das für ein Mensch? Auch davon handelt ja dein Film, dass du versuchst, ihn zu verstehen. Ein besessener, ein leidenschaftlicher, ein großartiger Fotograf. Die Bilder sind unglaublich eindrucksvoll, sehr genau, sehr schön, sehr poetisch. Aber ist er dir als Mensch auch näher gekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich eben durch diese Fotokisten und auch durch diese naturkundliche Sammlung so geschraubt und habe mich dann dafür interessiert, was war das eben für ein Mann? Also ich kann es natürlich überhaupt nicht sagen. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Er ist schon lange tot. Er ist eher eine historische Figur, auch wenn wir verwandt sind. Das ist auch so ein ganz merkwürdiges Doppelverhältnis. Aber ich fand es eben total spannend, weil diese Massen an Fotos, dass er ja also alle Schmetterlinge seiner Region gesammelt hat, sie alle fotografiert hat, sie alle koloriert hat. Ich fand das so obsessiv und auch poetisch, weil die Fotos schön sind und gleichzeitig dann aber auch spricht aus diesen Fotos für mich sowas ganz Zartes, weil er eben so die kleinsten Objekte wunderschön darstellt und diese Mischung der nachzuspüren, das habe ich mir überlegt, kann in einem Film eben auch spannend sein, weil eigentlich sind tote Tiere und Fotos ja total unfilmisch. Aber es gab eben auch diese Geschichten in meiner Familie und dann dachte ich, irgendwie ist das total lebendig trotzdem.
Genau, lebendig ist das richtige Wort, das ist der ganze Film. Es ist ein ganz kluger Essay auch, du sprichst da selbst im Kommentar, du reflektierst und damit wird das ja nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Es geht plötzlich ja um ganz andere Dinge auch. Sagt doch jemand, ich glaube ein Museumsmitarbeiter, diese Sammlung ist wie eine Zeitkapsel. Wir sehen, welche Tiere ausgestorben sind, wir sehen, wie er damals gearbeitet hat, wie man sich die Natur angenähert hat. Aber ich finde, dein Film ist auch eine Zeitkapsel, denn mit dir reisen wir ja auch plötzlich und sind auf anderen Zeitebenen. Also ich finde, diese Dimension der verronnenen Zeit von Objekten, die zu Zeugnissen wären einer vergangenen Zeit, die ist für mich eigentlich das Wichtigste an dem ganzen Film und war es vielleicht auch für dich?
Ja, das Thema Zeit fand ich tatsächlich sehr spannend und das hat sich eben auch über die Recherchen noch entwickelt. Der Film war ganz am Anfang eigentlich anders angelegt. Ich wollte Mart, also meinem Urgroßvater, nachspüren und der Zeit, er war im Krieg, er kam zurück. Da habe ich mir überlegt, was war mit dem los? Er kam aus dem Krieg und ist in die Natur gegangen und hat eben Tiere dokumentiert, musste der sich vielleicht heilen, weil er traumatisiert war, wird sicherlich sehr schlimme Dinge erlebt haben im Krieg. Mein Gefühl war erst der Blick zurück, also zieht sich aus der Moderne oder aus der Gegenwart zurück, weil das irgendwie nicht aushalten kann und über die Beschäftigung mit dem Nachlass, auch über den Montageprozess, der auch über fast 2 Jahre ging, zusammen mit meiner Editorin Halina Daugert, hat sich das auf einmal gedreht und wir dachten so, nee, der guckt gar nicht zurück, der guckt nach vorne. Es ist total modern, es hat ganz viel mit uns zu tun, weil das, was er gesammelt hat, ist ja für heute, für uns genauso wichtig und spannend und sogar für die Forschung heute relevant. Also es ist eine Zeitkapsel in alle Richtungen und dieses Thema Zeit, es hat mich dann auch wahnsinnig fasziniert.
Und es ist natürlich auch durchaus bedrückend zu sehen. Also diese Schmetterlingskästen zum Beispiel, muss man dazu sagen, die sind immer alle ausgeblichen. Die sehen für uns Laien auf den ersten Blick alle gleich aus, alle bräunlich. Wenn da Spezialisten raufschauen und dann dahin zeigen, der ist ausgestorben, der ist weg. Also auch das ist natürlich eine Bestandsaufnahme von Verlusten, was dein Film da leistet anhand seiner Werke. Aber, Sönje, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, es geht eben immer auch um Wahrnehmung, Widerspiegelung. Gerade für dich als Dokumentarfilmregisseurin, wie kann ich Bildern überhaupt glauben? Er hat ja auch ausgestopfte Vögel Vögel, das merken die Spezialisten natürlich sofort, ins Gras gestellt. Dann denkt man plötzlich, dramatische Szene, aber er hat es inszeniert im Grunde genommen. Also das ist auch die Frage, kann ich den Bildern überhaupt trauen? Eine Frage, die uns heute extrem beschäftigt.
Ja, auch da ist es irgendwie dann auch einmal sehr modern geworden. Ja. Hat sich auch durch die Recherche entwickelt, weil erst habe ich den Bildern getraut. Mhm. Es sind so alte Fotos, da wäre ich nicht drauf gekommen, dass da irgendwas manipuliert ist, sondern ich habe geglaubt, er hat Vögel in der beim Fangen einer Taube oder eines Kaninchens fotografiert. Und es gibt aber, manchmal hat er von einem Motiv mehrere Abzüge gemacht und es gibt einen Habicht, der eine Ente reißt, mitten im Flug sozusagen mit ausgebreiteten Flügeln, und die, davon habe ich mir mehrere Abzüge nebeneinander gelegt und dann habe ich die verglichen und dann fiel mir auf, dass nicht der Vogel sich bewegt, sondern die Kameraposition. Und in dem Moment dachte ich, das ist eine Inszenierung. Der hat den Vogel präpariert, ist in die Natur hinausgegangen, hat Licht gesetzt und hat ihn inszeniert. Und dann war natürlich von da an der ganze Nachlass nochmal, kriegte eine ganz andere Perspektive.
Und so wie es präsentiert wird, also auch filmisch inszeniert wird in deinem Film, dieses Erbe, haben die einzelnen Objekte dann eben auch plötzlich so einen ganz merkwürdigen Kunstcharakter. Die sind ja auch der Wirklichkeit entrückt durch die Entfärbung, durch den Staub. Sind die plötzlich auch Objekte, die vielleicht gar nicht mehr mit der Natur verbunden sind. Also ich finde auch das sehr schön und sehr ästhetisch gestaltet. Eine Frage kann ich dir nicht ersparen, wird dir wahrscheinlich jetzt jeder stellen, wie das mit deiner Begeisterung jetzt ist für Vögel und Insekten. Hat sich da bei dir auch was verändert dadurch? Hast du das aber auch in diesem Sinne angetreten?
Also ich kann jetzt mehr Vögel bestimmen als vorher. Ich musste ja zum Teil recherchieren, welche Vögel überhaupt auf den Bildern sind. Die waren nicht beschriftet und auch Schmetterlinge. Aber darüber hinaus leider noch nicht, nee.
Aber darum geht es ja auch wirklich nicht in dem Film. Auch wenn man vielleicht keine Begeisterung über diese Tiere hat, wird man von diesem Film sehr begeistert, sehr berührt, auch aufgewühlt, auch verstört sein. Ein Film, der sehr nachdenklich macht, der sehr persönlich ist, ungeheuer vielschichtig. Einige Schichten haben wir, glaube ich, so sichtbar machen können. Es sind noch viel, viel mehr drin. Man kann den Film auch noch in ganz andere Richtung sehen und für sich selber interpretieren. Sie können ihn sehen, nämlich jetzt im Kino. Die toten Vögel sind oben von Sönje Storm. Und Sönje ist auch mit dem Film unterwegs. Am nächsten Dienstag zum Beispiel im Prenzlauer Berg im Zeiss Planetarium 1930 zu der Vorführung und am kommenden Donnerstag im Wolf Kino dann auch mit Team. Auch mal interessant zu sehen, wie ist das eben mit diesem Team zusammen entwickelt worden. Um 18.30 Uhr. Die toten Vögel sind oben. Gewinner der Goldenen Taube von Leipzig jetzt im Kino. Vielen lieben Dank, Sönje. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Passages. Der Film lief im Panorama der Berlinale, das neue Werk des amerikanischen Regisseurs Ira Sachs, längst ein Klassiker des queeren Kinos, dieser Regisseur, der erneut zeigt, dass er eben ein Meister ist, der feinste Schwingungen menschlicher Beziehungen ausloten und spiegeln kann. Hier haben wir im Zentrum einen rücksichtslosen deutschen Regisseur, Thomas. In Paris lebt er und er dreht er auf. Franz Rogowski spielt ihn großartig mit so einer egomanischen, zerstörerischen Energie. Er betrügt seinen Mann mit einer jungen Frau und stirbt eben in dieser Dreiecksgeschichte alle in ein emotionales Chaos. Und es wird fast beiläufig erzählt, mit so einer schönen Leichtigkeit, auch sehr pointiert, durchaus auch mit einem eigenen, manchmal versteckten Witz. Ein Film, der große Konflikte aufwirft, die großen Fragen nach Freiheit und Verantwortung, aber vor allem eben auch lebt von dieser unglaublichen Hauptfigur, von diesem wahnsinnigen, besessenen Regisseur, den Franz Rogowski so wunderbar spielt. Ich habe beide getroffen, also Franz Rogowski und Ira Sachs, und wollte zunächst vom Regisseur erstmal wissen, wie sind Sie überhaupt auf diesen deutschen Schauspieler gestoßen? Wie haben Sie Franz Rogowski kennengelernt?
Found him in a movie called Happy End by Michael Haneke. And I was mesmerized. And I wrote this film for him.
Ah, really?
Yeah.
Der hat ihn gesehen in Happiness, also von Michael Haneke, dieser Film. This is a dancing scene is unbelievable, isn't it?
There's a great dancing scene, and there's also a wonderful scene with Isabelle Huppert and Franz together, which is an acting scene, a different kind of acting scene.
Yeah, not just dancing, of course.
but those two scenes, they're very interesting, both of them.
Also in dem Haneke-Film gibt es ja diese tolle Tanzszene. Es gibt eine sehr schöne, wunderbar gespielte Szene mit Isabelle Huppert in dem Film von Michael Haneke. Und das war für ihn absolut faszinierend. Und daraufhin hat er dieses Drehbuch auch geschrieben für Franz. Also das ist genau auf ihn hingeschrieben worden, Franz. Und es ist schon auch in den vielen, vielen Rollen, die du gespielt hast, in diesem Ensemble, eine ganz besondere Figur. Dieser Thomas ist ja ein deutscher Regisseur in Paris. Kann mir auch vorstellen, das war für dich eine schöne Herausforderung zu sagen, jetzt spiele ich doch mal einen Typen, der, ich sag's vorsichtig, rundum nicht unbedingt sehr sympathisch ist.
Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, dass auch diese Figur auf der Suche ist nach dem, was uns alle umtreibt. Also der will lieben, der will sich verbinden, der möchte eine Beziehung, der möchte ankommen. Mhm. Der sucht auch seinen Platz im Leben und auch irgendwo seine Identität. Ich glaube auch, dass der Film aus einer queeren Perspektive anders gelesen wird, als er vielleicht jetzt so heteronormativ gelesen oder auch vielleicht sogar christlich bewertet, dann fast schon diabolisch sich manchmal verhält. Es ist so, in einer queeren Realität von zwei Männern, die lange zusammen sind und Kinder haben wollen, sind manche der Entscheidungen gar nicht mehr so schlimm, wie sie für andere Leute scheinen. Aber ich bin ganz bei dir, also manchmal ist wirklich völlig daneben, was der Thomas macht.
It's funny, because people have been talking about his character is unlikable, which makes no sense to me, actually, because it's a clearly the whole movie is centered around the fact that two people are sort of obsessively, passionately in love with him and also enjoy him. And I think that is actually the stronger, which is the presence which brings people towards him.
But you're also kind of biased because, I mean, it's your baby and we all know your own babies, even if they're ugly, you love them, you know. You never say, oh, that's a bit of a weird baby.
Let me translate that. Also Ira sagt auch, er versteht eigentlich nicht, warum die Leute oft sagen, dass dieser Filmregisseur, das ist ja im Film der Thomas, dass der irgendwie so unausstehlich sei, weil immerhin, wir erzählen ja von Liebe, wir erzählen von zwei Menschen, die ihn lieben. Also da muss es ja auch Gründe für geben, dass die ihn lieben. Und dann sagt natürlich jetzt Franz, naja, ist aber vielleicht auch ein bisschen schon eine Art Vorurteil oder du bist beeinflusst, es ist dein Baby und das mag man immer, auch wenn es hässlich ist, ist es natürlich dein Kind und es ist es ja wirklich. Und wenn du sagst, da sind zwei Menschen, die ihn lieben, ich habe schon Ben Whishaw erwähnt, die andere kennen wir bestens, die Frau, nämlich Adele
Exarchopoulos.
Die kennen wir alle aus Blau, ist eine warme Farbe, wunderbare Schauspielerin. Und es ist schon auch ungewöhnlich zu erzählen, dass eben der schwule Regisseur, der zusammen ist mit einem Mann seit vielen Jahren, sich dann in eine Frau verliebt. Und ich denke mal, es hat aber auch damit zu tun, dass es ihm im Grunde egal ist, wer das jetzt ist, ob Mann oder Frau, er will geliebt werden.
And also, what is a queer movie? It is a movie, you know, this is a movie about three individuals whose desire is confused. So I think that it's a movie about confused people, which is most of us.
Sure, absolutely. When it comes to love, of course.
Yes.
Ira sagt, was ist überhaupt ein queerer Film? Also ich meine, es ist ein Film über Liebe. Völlig egal jetzt im Prinzip, das nochmal neu zu definieren in irgendeiner Form. Er will geliebt werden, in der Tat. Und in dem Falle trennt er sich dann also eben von dem Mann, geht zu der Frau. Aber irgendwie kehrt er auch immer wieder zurück, Franz. Und ich denke, das stimmt schon. Neben seiner Macht, die er ja hat als Regisseur, ist es dann wieder das Schwanken zwischen den Menschen, vielleicht sogar die Unfähigkeit, wirklich zu lieben. Wie siehst du den selber, den Thomas?
Ich meine, das kann man auch anders lesen. Man kann auch sagen, das ist ein Narzisst. Das ist so eine typische Künstlerfigur, jemand, der sich sehr auf sich selbst bezieht und Liebe eben eher als so eine Art Projektionsfläche und von sich selbst erfüllten Raum definiert, in dem er dann alle lieben kann, aber letztendlich immer mit sich selber zu tun hat. Und dass er eben auch ein Mensch ist, der Probleme mit sich selber hat und dadurch eben auch diese Bindungsstörungen vielleicht mit den anderen. Dadurch wird er aber auch interessant und hat vielleicht auch ein gewisses Potenzial, was ihn liebenswert macht für andere. Und diese ganzen Schmerzen, die da entstehen, haben auch damit zu tun, dass er ja, also mehr will, als er vielleicht selber auch erfüllen kann.
Und das ist ja auch genau der Punkt. Ich meine, wenn wir von außen raufschauen auf ein Paar oder hier auf zwei Paare, wenn man so will, wir verstehen ja ganz oft nicht, was die Dynamik ist.
Well, I think often I try to situate the audience in a position in which they are, they start on the outside and slowly through the process of the film, they become central to the relationship. And that's the intimacy that's created with the story and with the cinema and with film. And that includes to an extent like the position of the camera. It's in a way by the things that you can't see. There's a well-known examination of a scene. Sorry, I'm going to slow down just for a second. By Polanski, where the whole audience, you see everyone in the movie theater try to look around the door in order to see what they can't see. And that's sort of what I hope in this film, is that you're looking around the door and that somehow makes you feel you're actually in the room.
Ja, es stimmt schon, von außen erstmal nähert man sich dem, aber das ist genau sein Ziel bei all seinen Filmen, auch hier sozusagen hineinzugehen, also näher ranzukommen in diese Form von Intimität. Und er nimmt als Beispiel, was man bei Polanski, was untersucht wurde, nämlich so diese berühmte Szene. Leute gucken im Kino irgendwie, da geht's um die Ecke rum, die Kamera geht um die Ecke rum und da ist eine Tür. Und dann gehen die Leute so mit und gucken, was ist hinter der Tür. Und das ist eigentlich genau dieser Weg, den er nimmt in seinem Film, dieser Versuch, hinter diese Tür zu gucken. Bei uns zu Gast Frank Rogowski, Hauptdarsteller des Films Passages. oder Passagen, der neue Film von Ira Sex. Und Ira hat schon das Wort Intimität verwendet. Und ich finde, das ist eben auch ein ganz wichtiges Grundthema dieses Films. Es ist ganz intim, was zwischen diesen drei Menschen passiert. Auch Eifersucht, Begehren, Narzissmus auch. Aber es sind wirklich sehr intime Momente und die scheinen dich immer zu interessieren, aber hier vielleicht ganz besonders.
I think part of it is what happens and what these actors share with an audience. So that in some ways it is a film about three characters and three people living in Paris, but it's also a film about Ben and Franz and Adele. And there's a way in which I think the camera, in a lot of ways, and the filmmaking allowed us as an audience to be close to the three of them. And there was something very real that happened on the set among us. I think there was a love and there was a caring and there was a ease and there was a lot of humor. And I think all of that humor comes through also in their relations with each other.
Also er sagt, das ist natürlich ein Film über diese drei Figuren, auch, na klar, über diese Intimität, aber eben auch über diese drei Schauspieler, also über Ben, über Adele, über Franz. Die Kamera gibt uns die Möglichkeit, ihnen sehr nahe zu kommen, also diese Intimität auch herzustellen zu den Darstellern und zu den Figuren. Und beim Drehen hat sich das alles auch eben so genau entwickelt, also diese Leichtigkeit, der Humor, der ganz wichtig ist, der entstand beim Drehen dann erst. Und das ist eben auch eine Form von Intimität im gewissen Sinne, wenn wir den Figuren zu nahe kommen. Und das wäre natürlich eine Frage jetzt an Franz, ob du das auch so empfunden hast, dass so etwas stattgefunden hat. Das ist ja dann magisch geradezu, was gerade beschrieben wurde von Ira beim Drehen.
Ja, Intimität ist ganz wichtig und eben, wie du schon sagst, hat sie was Magisches, weil sie eben nicht so wirklich kontrollierbar ist, sondern funktioniert wahrscheinlich eher darüber, dass man einen Raum schafft, in dem Intimität stattfinden kann. Man kann die Intimität nicht in einen Raum reindrücken. Das kann Ira sehr gut. Wir hatten von Anfang an ein Drehbuch, das so stark war und auch so dicht geschrieben war, dass man schon beim Lesen gemerkt hat, okay, das wird ein Film, der hat was sehr Verstörendes und aber auch sehr Unterhaltsames, was sehr Menschliches und emotional Intimes. Und gleichzeitig ist es aber eben auch ein typischer Ira-Sex-Film, in dem der Schnitt und die Texturen, die Musik und auch die Kostüme genauso viel Stimme manchmal bekommen, wie das Leid dieser menschlichen Dramen.
I didn't think the film was as funny as people seem to think it is. So that's actually, I don't know if it's because it's now a finished movie, but I also think it's a little bit connected to the performance. Yeah. But I think it's also the film has humor that we didn't necessarily, you have to take something very seriously to be funny, right?
Absolutely. Also er sagt, er glaubt nicht, dass der Film jetzt so komisch ist, wie es die Leute vielleicht erwarten. Es ist schon sehr ernsthaft, aber wenn Humor reinkommt, dann durchaus, auch durch das Spiel. Es ist sehr ernst, aber gerade wenn man Dinge sehr ernst nimmt, kann es ja auch sehr komisch werden. Und es geht natürlich auch ums Filmemachen selbst. Thomas ist ein Typ, der erinnert so ein bisschen an Fassbinder. Es ist der letzte Drehtag auch nicht unwichtig. Also er will nochmal alles rausholen und das ist so schön ambivalent, finde ich, Franz. Weil auf der einen Seite ist es schrecklich, was er macht. Es ist furchtbar. Und das hört man ja von Fassbinder immer wieder. Leute, die mit ihm gearbeitet haben, das war ein Vampir. Aber auf der anderen Seite, diese Filme sind nach wie vor fantastisch. Und ich frage mich, ist es nicht auch ein Film darüber, also euer jetzt, welchen Preis man vielleicht zahlen soll für eine große künstlerische Leistung oder auch nicht?
Also zur Erklärung für die Zuhörer jetzt, der Film wird eröffnet durch eine Sequenz, wo eben Thomas als Regisseur versucht, verzweifelt seinen Hauptdarsteller eine Treppe hinunterzuführen. Und dieser scheinbar einfache Vorgang wird dann zum Fiasko. Ob der Film wirklich gut wird am Ende, das ist die große Frage, weil wir ja dann eben das Leben von Thomas sehen und nicht den Film, den er gemacht hat. Wir sehen sozusagen, was der Regisseur, der den Regisseur im Film, in den Film gepackt hat, dann um diese Postproduktion herum alles inszeniert hat. Ich glaube, man kann Leute unter Druck setzen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Meine persönliche Erfahrung ist, ich setze mich selber schon so unter Druck, dass es mir besser tut, wenn ich jemanden habe, der für mich einen Raum kreiert, in dem ich mich entfalten kann und teilhaben kann an einer Idee, wo ich mit jemand gemeinsam was entwickeln kann, wo man ein Stück weit auch so einen Schutzraum entstehen lässt, in dem es möglich ist. Das hört sich jetzt so pathetisch an, weil es klappt auch meistens dann doch nicht, aber wo man theoretisch miteinander scheitern kann, also wo man Dinge ausprobiert. Ich glaube, die alten Methoden sind vielleicht heute schwieriger umzusetzen, weil heute sich alle sofort beschweren. Das ist dann auch wieder ein Problem. Also manchmal muss man schon auch ein bisschen leiden und ein bisschen Hierarchie ist manchmal auch nicht schlecht.
Is it okay to achieve some beautiful things with such a high price?
I think that's the question of the film.
Exactly.
Because it's not just about filmmaking, it's also about life. Yeah. Is it okay to achieve certain kinds of passion and certain kinds of relationships and desire and fulfillment and sex with consequences that maybe hurt others or cause pain? I mean, that's maybe the question of our lives. What are we allowed to do for ourselves? And I think those are all questions. But mostly, I think that this guy is really entertaining to watch. And I think that's the thing that sort of is missed in the fact. Like, he's just fun to watch. And probably for the characters in the movie, like us, he's fun to be around.
Yeah, of course. He's very entertaining.
Yeah.
In a way. Also ich habe nochmal gefragt, eben auch die Frage, die Franz gerade so schön beantwortet hat, nämlich, ist es okay, große künstlerische Leistungen auf eine solche Weise zu erringen, also durch Druck, durch Manipulation auch. Das kann er ja wirklich sehr, sehr gut, der Thomas. Und da sagt Ira, ja, das ist überhaupt das Grundthema des ganzen Films. Und nicht nur, wenn es um Filme machen geht, sondern überhaupt ums Leben. Also welchen Preis sind wir bereit zu bezahlen für Intensität, für Sex, für Beziehungen? Sind wir bereit, das zu bezahlen oder nicht? Ist es okay, das so zu machen? Das ist genau die große Frage, die dieser Film aufwirft. Auf der anderen Seite, ganz einfach, sagt Aaron nochmal, natürlich ist es auch interessant, so jemand zuzusehen wie Thomas. Der ist so ambivalent, der macht ihm auch Spaß. Und es geht ja offenbar auch den Menschen, die mit ihm zu tun haben, so, dass die trotz alledem mit dem ganz gerne zusammen sind. Und man sieht ihn ja auch sehr gerne im Kino, weil solche Leute sieht man einfach gern auf ihre unverschämte Weise sind sie unterhaltsam in dem neuen Film von Ira Sachs. Ein Film mit Franz Rogowski, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke, von Ira Sachs. Thank you so much. It was a great pleasure to have you both here. Thank you so much.
Wow, thank you.
Thank you.
Er ist natürlich ohne Frage einer der beliebtesten deutschen Schauspieler, hat 12 Jahre, es sind wirklich 12 Jahre gewesen, den Polizeiruf Rostock mitveredelt und zum echten Fernsehereignis gemacht, in vielen Filmen zu sehen, zuletzt in Mittagsstunde, auch ein schöner deutscher Kinoerfolg. Er hat den Ernst-Lubitsch-Preis für hervorragende komödiantische Leistung, muss man auch mal sagen, ist ein ganz wichtiger Berliner Preis. Und er hat bereits schon einmal Regie geführt, Co-Regie bei einem bemerkenswerten Dokumentarfilm, Wildes Herz. Und jetzt hat es noch nicht gereicht, jetzt muss es also zusätzlich auch noch einen Spielfilm geben. Der ist seit Donnerstag in deutschen Kinos zu sehen. Er heißt Sophia, der Tod und ich. Und ich freue mich sehr, dass er heute mal wieder bei uns ist. Charlie Hübner ist da. Hallo, hallo, Charlie.
Hallo, schön hier zu sein. Sehr schön.
Wenn man als erfolgreicher Schauspieler dann auch nochmal Spielfilmregie macht, dann braucht man gute Gründe. Dann muss man sich oft entschuldigen, sich oft auch erklären, warum musste das jetzt sein, Charlie? Und du hast sicherlich gute Gründe gefunden.
Na, ich habe, Regie war immer da. Ich habe beim letzten Umzugfest so richtig Regiebücher gefunden. Da war ich so 19, noch vorm Studium, über Theaterstücke. Ich habe auch tatsächlich 2 Drehbücher angefangen zu schreiben, ohne zu wissen, wie das geht. So ein deutsches Falling Down, damals der Film mit Michael Douglas, und ein Film über so Mönche in der Ukraine. Es war nach so einem Buch aus eines ukrainischen Schriftstellers. Das habe ich gelesen und einfach so Drehbücher geschrieben, völlig abstrus. So, aber also es war offenbar da. Dann ging es aber mit der Schauspielerei einfach viel schneller und dann war das weggerutscht. Ich hatte viele tolle Regisseurinnen und Regisseure im Theater und im Film. Und dann hat aber irgendwie die DCM, mit denen ich ja die Bibi und Dina Filme unter anderem gemacht hatte und Buck ja auch, wir haben ja auch ein paar Filme gemacht, die sagten dann, sag mal, willst du bei dem nicht Regie machen? Und das war wie für mich so, hä? Ja, okay, dann habe ich das Buch gelesen von Thees, bin ja auch ein Fan von Thees und finde das so abstrus, diese Setzung, dass ich gar nicht mehr Nein denken konnte.
Also T.S. Ullmann ist das, der Sänger von Tomte, hat diesen wunderbaren Roman geschrieben. 2015 war das, eine ganze Weile schon wieder her. Sophia, der Tod und ich. Und dazu gab es auch ein Drehbuch, das hast du nicht selbst geschrieben.
Nein, das habe ich zusammen, also in erster Linie hat das Lena May-Graf geschrieben, aber wir haben uns natürlich über die 6 Jahre immer abgestimmt, aber Drehbuch schreiben ist ja doch eine andere Arbeit. Da kann ich jetzt nicht einfach so drum rumfuhrwerken.
Jetzt hast du dich also rangemacht an diesen ja auch sehr ungewöhnlichen Stoff und es geht ja im Grunde um diese uralte menschliche Sehnsucht, die wir auch im antiken Mythos finden. Diese Hoffnung, der Tod sei Verhandlungssache, so nenne ich es jetzt auch mal. Also es wäre eine Möglichkeit da, dem doch irgendwie von der Schippe zu springen, ihn auszutricksen. Das findet man immer wieder, dieses Element in der Kunst, in der Literatur, hier in diesem Roman ja auch auf komödiantische Weise. Was war für dich daran so reizvoll zu sagen, ich will mich jetzt wirklich ziemlich lange Zeit mit dem Sterben beschäftigen?
Also erstmal diese Eingangssituation von Thees, dass da tatsächlich der Tod steht und man auch nur noch 3 Minuten Zeit hat und das matchte mit mir mit einem Lied der Toten Hosen aus einer ihrer ersten Platten, Betrunken im Dienst. Da gibt es wirklich den Satz, dunkles Klopfen an der Tür, was will man noch, so steht von mir, draußen steht der Sensenmann, ich rufe, ich bin doch gar nicht da. Und das hat so ein Match und ich, wie es geschrieben ist, ist so wahnsinnig auf Comedy geschrieben, dass ich dachte, das wird eine knallharte Comedy. Also es wird gar keine Komödie, sondern eine Comedy. Dann liest du das Buch aber weiter und es wird ein richtig melancholischer Trip. Und das war, hat bei mir sofort gesagt, das muss man probieren, weil das ist ungewöhnlich, weil in der Regel hältst du das eine Genre fest. Und diese, also da tauchen ja auch Star Wars Schwerter auf im Roman und so weiter. Und dann dachte ich, okay, das probieren wir jetzt mal in Deutschland umzusetzen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Und es war lange Zeit schwer, dafür Partner zu gewinnen. Aber wir haben es geschafft und jetzt gibt es den Film. Das ist total abgefahren.
Und der Film macht einen Riesenspaß. Es ist wirklich eine Komödie, aber er ist auch eine Tragödie. Es geht ja doch um die größten, wichtigsten Dinge, nämlich um unser Ende. Wie wird das sein? Haben wir da eine Chance? Was kommt danach? Auch das spielt eine gewisse Rolle. Aber wichtig ist, hast du eben auch schon angedeutet, dass man auch für sowas ein Regelwerk einhält. Also das kann man sich ja schaffen, macht der Thies auch, mit diesen 3 Minuten zum Beispiel. Mhm. Ist schon wichtig, sonst würde das ja alles irgendwie uferlos werden. Aber diese Regeln, ich kann sie noch ein bisschen beschreiben, weil du hältst dich ja auch schon dran.
Genau, also im Buch sind es noch viel, viel, viel mehr. Die kannst du aber filmisch gar nicht reinholen. Also du hast nur 3 Minuten Zeit, dann muss der Tod es auch geschafft haben. Und da sind wir, Gott sei Dank, kommen wir dann im Film an, weil unser Tod schafft es nicht. Also ab der 3 Minuten ersten Sekunde ist er auf einmal auf die Erde verbannt. Aus dem Tod wurde ein Mensch und alle überirdischen Fähigkeiten schweben, verschwinden, auftauchen, Portale nutzen, um im Marvel-Deutsch zu sprechen. Das findet alles nicht statt. Der Tod ist jetzt ein Mensch und lernt sowas wie Bier trinken, Zug fahren, ganz schnell laufen müssen und aus dem Puste kommen und so weiter. Das passiert mit einem anderen Tod. Es gibt in unserem Film natürlich mindestens 300 Tode. Mhm. Auch ein anderer, sehr böser Tod, der will, dass die Menschen schmerzhaft sterben. Dem passiert das auch. Und es geht dann auf der anderen Seite eben um Liebe. Und die taucht da auf in Form von Anna-Maria Mühe als Sophia und später auch noch Johanna Gastorf als Mutter. Und die sind aber sozusagen mitgehangen, mitgefangen. Wenn die jetzt sozusagen, wenn der Tod und Rainer 300 Meter voneinander getrennt sind, sind alle im Umfeld automatisch auch tot. Das ist natürlich höchst ungerecht und übt einen gewissen Gruppenzwang aus. Das ist natürlich der Teppich unseres Filmes.
Genau, eine ganz wichtige zweite Regel. Rainer ist Dimitri Schad, also das ist die Zielperson. So genau. Nennt der Tod das ja auch. Das ist auch ein Geschäft, das ist auch ein Job, den er da macht. Die Zielperson, der arbeitet in so einem Pflegeheim und das finde ich schon mal auch ganz schön, auch wie es gespielt wird von Dimitri Schad. Eigentlich ist der Tod ständig da. Ja. Ist er ständig präsent.
Ja, ja. Er ist sozusagen einer dieser Menschen, die sozusagen eher in sozialen Berufen tätig sind, sich nicht nur um die Selbstverwirklichung kümmern, sondern ans Gemeinwohl denken und hat den Tod eigentlich immer mit in der Tasche und deswegen auch erst ist er auch nicht in der absoluten Schockstarre, wenn der Gevatter da steht, sondern macht erstmal einen guten Joke und will das auch gar nicht glauben. Und ich glaube, das ist das, was Morten, der ein sehr lieber Tod ist, trotzdem nicht gewöhnt ist, dass einer ihn zulabern kann. Und darüber geht eben die Zeit verloren.
Das würde ich auch versuchen, glaube ich. Also wirklich reden, dass der
auf jeden Fall
atemlos wird. Gespielt wird dieser Tod von Marc Hosemann, sehr bekannter Schauspieler, auch von der Volksbühne natürlich und so. Ja. Und der spielt das so herrlich zwanghaft. Also das kann er auch gut, ne, finde ich. Also das ist auch wie ein paranoider Tod, wenn man so sagen kann, was ist das für eine Figur?
Na, er ist bei Thees, ist er sozusagen etwas gemütlicher geschrieben, aber Marc und ich kamen schnell darauf, dass wir dachten, es braucht natürlich, der Tod muss einen Schrecken haben und es ist für den Morten natürlich, wenn man jetzt die Figur psychologisieren will, wo Marc jetzt sozusagen sagen würde, Charlie, das machen wir nicht. Mhm. Aber es ist ja trotzdem so, dass der Tod auf einmal in eine Art seelische Not gerät, weil er in einen Raum reinkommt, den er gar nicht kennt und auch in Verhaltensmuster reinkommt. Und da kannst du jetzt sagen, ich mach das alles so von der lässigen Schulter, oder aber du behältst dich sozusagen an dein inneres Regelwerk, was du ja als Tod hast. Das ist ja eine sozusagen persönliche Setzung. Das war Marks Idee und die fand ich großartig, weil dadurch natürlich eine gewisse Louis-Defonet-Haftigkeit in den Film kommen kann, weil seltsame Ungelenkigkeiten passieren müssen, denn natürlich ist ein Tod noch niemals Auto gefahren, aber er muss jetzt in einer Situation einen Citroën fahren. Wie erlernt man innerhalb von 3 Sekunden Auto fahren? Dann hat man Marc Hosemann und findet Antworten.
Und es wird dann auch ein Roadmovie, ein sehr schnelles Roadmovie, weil ja, wie gesagt, die Leute müssen noch irgendwie zusammenbleiben immer. Man ist ständig in Bewegung, ständig ist da Tempo angesagt. Bei uns zu Gast ist Charlie Hübner zu seinem ersten Spielfilm. Das ist ja sein Spielfilmdebüt, Sophia, der Tod und ich. Wir haben schon einiges beschrieben, Charlie, von dieser Reise, aber noch nicht wirklich den Grund. Also Dimitri, also die Figur Rainer, schafft es irgendwie dem Tod erstmal zumindest so eine gewisse Zeit abzuhandeln, hat es ja geschafft. Dann fahren sie alle zusammen los mit Sophia, die ja nicht mehr seine Freundin ist, haben sich ja getrennt, zur Mutter, glaube ich. Das ist dann eine Art Reise. Warum sind die so viel unterwegs in deinem Film? Also es ist ja sozusagen das Ziel gar nicht so wahnsinnig wichtig, sondern dieses Unterwegssein.
Ja, also letztlich, ich glaube, das ist ja bei Thees so, da sind wir natürlich Thees gefolgt. Wir haben das Motiv der Mutter reingehauen, dass es einfach eine Geburtstagsangelegenheit war. Ja. Das ist bei Thees unklarer, damit man aber erstmal so ein Target hat. Und das Unterwegssein ist natürlich, dass man diese Figur Rainer, die ja eigentlich Protagonist und Antagonist in einer Figur ist, der steht sich selber, der ist sein eigener Gegner eigentlich, weil der Selbstzerstörung ist, es wird in den ersten 2 Minuten sehr viel erzählt, wie viel Wein da innerhalb weniger Minuten in den Körper fließt, wie viel Nikotin dort ins Gehirn gerät. Und da wird jemand ins Leben zurückgeholt durch die Liebe eigentlich. Also schon der Sprint der Straßenbahn hinterher ist so ausufernd, dass ich glaube, das eigentlich der Hauptgrund ist seines späteren, naja, und so weiter. Und Und deswegen musste er eigentlich nochmal leben. Das ist eigentlich der Satz, glaube ich, den Thees immer im Sinn hatte. Bevor du jetzt wirklich stirbst, musst du doch einmal nochmal richtig gelebt haben. Und das ist in diesem Fall zur Mutter. Und dann gibt es da ja noch ein Kind. Und zwar am anderen Ende der Republik. Also wird natürlich versucht, mit dem Citroën dieses Kind zu erreichen. Und das muss schnell gehen, weil am Ende wissen wir gar nicht, ob Morten sich nicht am Ende doch durchsetzt oder die Behörde, die ja in unserem Film auch eine Runde spielt, die Behörde des Sterbens, dass die dann entscheidet, da muss jemand anderes kommen und dann Mortens Job übernehmen.
Ja, genau. Also es muss ja gemacht werden. Der Job muss gemacht werden, weil du gerade von der Behörde sprichst. Das sind eigentlich so die Bilder, die bei mir vor allem hängen geblieben sind. Ich glaube, es ist so ein Parkhaus irgendwo in Berlin, so obendrauf. Mhm. Da gibt es eine Imbissbude. Es gibt ja viele Tode, die laufen dahin. Das sind so Lohnarbeiter. Und die schlurfen dahin, bekommen relativ billig Kaffee, ne, irgendwie von deiner Frau in den Beimarkt. Im wirklichen Leben, also ganz wunderbar gespielt. Lina Beckmann ist ja dann sozusagen die Oberchefin da und managt die ganze Sache. Warum ist das dann eben auch so, ja, bürokratisch und irgendwie auch ganz normal in Also die könnten jetzt auch einen Job bekommen als Straßenfeger, zum Beispiel in Berlin. Das ist nicht anders, die Atmosphäre, glaube ich.
Genau, nur dass es eben alles überirdische Wesen sind, die dann plötzlich im Bild rumstehen aus dem Nichts. Es ist, wir haben lange überlegt, wie wir es machen. Es war wichtig, dass wir für den Film eine Ebene erzählen, wo wir Morten und auch Morg Mortus, den bösen Tod, nicht in Frage stellen. Im Roman nimmst du das schneller an und du hast ja auch sozusagen 360 Seiten Zeit, das sozusagen mit dir rumzutragen. Im Film muss ich Morten früh als absolut den Tod sicherstellen. Und nicht, damit ich nicht in der 45. Minute des Films denke, das ist doch ein Typ irgendwo aus dem SO 36, der einfach meint, er ist der Tod. Sondern es muss klar sein, das ist eine allegorische Figur. Und dann haben wir nach einem Bild gesucht. Ich bin ein großer Fan von Karosmäki. Mhm. Für mich sind diese Imbissbuden bei Aki Karosmäki immer sozusagen auch Portale. Und ich musste natürlich, weil wir in Berlin starten, auch an Wim Wenders denken, an unsere beiden Engel, Bruno Ganz und Otto Sander damals. Und dann kamen wir auf, das war so ein Konglomerat, was dann entstand. Der Kameramann hatte dann dieses weiße Licht, die Leinwand, das Kino und Lina Beckmann spielte eben Erzengel Michaela.
Genau.
So, und dadurch kommt, dann kam eins zum anderen und ich als nicht kirchlich groß gewordener Mensch habe da so als Joke hingenommen. Jetzt hatten wir schon ein paar katholisch geprägte Menschen, die den Film gesehen haben. Die haben ein Problem mit der Michaela.
Das glaube ich sehr gern. Aber die werden vielleicht auch ein anderes Problem haben. Aber das kannst du ja jetzt hier lösen. Viele Menschen werden sich jetzt fragen, wo ist Gott? Die große Frage, die wir uns sowieso oft stellen zum Leben. Wo ist Gott? Aber wo ist er hier?
Er ist im Film.
Ja.
Er ist halt ein sehr cooler Typ und man könnte ganz locker auch über ihn hinwegschauen. Sehr großbürgerlich anmutende Menschen, die vielleicht die Nase etwas zu hoch tragen, werden ihn auf gar keinen Fall sehen. Aber er ist da.
Aber wir können den Schauspieler auch nennen, ist nämlich auch ein großer Schauspieler.
Großer Schauspieler.
Josef Ostendorf. Ganz ist Gott. Lieber. Was will man mehr?
Genau.
Du hast schon ein bisschen jetzt auch Referenzen genannt. Aki Karosmäki, der Film ist sehr grobkörnig. Er wirkt auch sehr unabhängig produziert, was er in dem Fall gar nicht ist, aber er hat so einen Indie-Look. Und was er eben auch hat, ist, und das wäre noch eine Frage, die jetzt fast ins Philosophische geht, er nimmt den Tod ins Leben und umgekehrt das Leben in den Tod hinein. Es gibt so ein chinesisches Sprichwort, was ich mal so toll finde, eigentlich tröstlich. Wo wir sind, ist nicht der Tod. Wo der Tod ist, da sind wir nicht.
Ja.
Steht, glaube ich, im Zauberberg irgendwo. Egal, genug bildungsbürgerlicher Tant jetzt hier. Jetzt nochmal diese Frage wirklich. Vielleicht ist das ja der Reiz auch der Arbeit für dich gewesen, zu sagen, wir nehmen all das, was wir nicht wirklich als Grenze überschreiten können, hinein in unsere Realität.
Ja. Auf jeden Fall, also das ist, also du meinst ja die ganze Reise jetzt, ne? Das ist ja, du, wie setzt du dich damit auseinander? Ich habe mir immer vorgestellt für die Arbeit, wie würde der Film aussehen, wenn wir Morten und Morg und also die ganze Allegorie nicht hätten? Dann wäre das ein Film von dem mir hochgeliebten Andreas Dresen. Dann würde ich sozusagen sowas wie Halt auf halber Strecke oder sowas machen. Also deswegen brauchten wir irgendwann auch eine Sequenz, wo wir diese Tür einmal aufmachen, um dann sich wieder zu verlieren in diese Hoffnung. Also ich hatte dann so Nahtoderfahrungen gelesen und ich habe mich damit befasst, was passiert eigentlich, wenn man sich selber mit dem eigenen Ableben oder mit dem Ableben anderer befasst. Man hat ja immer einen inneren Film. Du hast ja irgendwie immer Bilder. Also mir gibt es natürlich dieses, ich liege im Sarg und oben stehen meine Liebsten. Das haut mir dann die Beine weg. Dass ich selber irgendwann die Äuglein zumache, das macht bei mir nicht die Beine weg. Aber die Hinterbliebenen zu hinterlassen mit diesem Schmerz. So. Und das ist eben auch das, was Rainer auf jeden Fall macht. Und da Rainer ja aber nun jemand ist, der sehr verschlossen ist und nicht wirklich in seinen Kopf gucken lässt, hat er eben die Filmfirma beauftragt, dass wir das für ihn übernehmen. Und deswegen haben wir diesen Film auch gesagt, wir nehmen diesen Genre-Mix von Thees so ernst. Das sind verschiedene Vorstellungen eigentlich. Der Film heißt ja auch Sophia, der Tod und ich. Das ist nicht das Ich von Charlie Hübner, es ist das Ich von Rainer. Aber es ist eben dann doch Dimitri hat irgendwann gesagt, ja, das ist auf eine Art wie so ein Computerspiel. Das ist Game Over. Ich stelle es mir jetzt nochmal anders vor. Das ist dann nicht mehr im hellen Blauen, sondern im Dunkelgrün. So. Und dann, das fanden wir irgendwie eine gute Einladung, das filmisch irgendwie zu versuchen.
Die Chance, die wir leider im wirklichen Leben definitiv nicht haben. Aber der Film gibt uns die Möglichkeit, auf sehr vergnügliche Weise so eine Lebens- und vielleicht Todesreise mit dir und deinen wunderbaren Schauspielern und Schauspielerinnen anzutreten. Das ist also jetzt dein vergnügliches, auch manchmal makabres, auch sehr heiteres Filmdebüt. Sophia, der Tod und ich. Jetzt hast du Blut geleckt und es kommt gleich der nächste Spielfilm.
Nicht sofort. Erstmal, also es wird, ich hoffe, dass jemand Lust hat, mit mir nochmal so eine Reise zu machen. Das ist ja auch zeitaufwendig, Lebenszeit. Aber das war mit der DCM ganz toll. Vor allem Sonja Schmidt als federführende Produzentin. Die Sonja hat wirklich einen großartigen Job gemacht. Vielen Dank, Sonja. Und muss man wirklich auch mal sagen, weil das ist ja dann nicht immer der Charlie, der das egomäßig alles durchprügelt. Es ist ja dieses große Team. Und Sonja hat uns da alle echt toll gehalten. Und ja, als nächstes mache ich wieder eine Dokumentation, auch wirklich eher zufällig, dann wieder eine Musikband. Wir drehen gerade die Berlin-Tour der Band Element of Crime. Und die sind ja auch schon lange dabei und die haben mich ganz früh in meinem Leben erwischt, haben mich auch so ein bisschen aus dieser reinen Punk-Metal-Phase rausgeholt, waren sie eigentlich die Ersten und dann folgte Tom Waits. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich da gefragt wurde und das ist eine ganz tolle Reise. Also da fangen wir jetzt gerade erst an und drehen und dann mal gucken, was wir im Schnitt alles so rausfinden.
Auch das passt irgendwie ganz gut, finde ich, Element of Crime und Charlie Hübner. Also ganz lieben Dank, dass du hier warst. Glückwunsch zu deinem Debüt. Jetzt also im Kino Sophia, der Tod und ich und als nächstes dann eine Dokumentation über Element of Crime, die wir jetzt auch spielen sollten. Du kannst dir natürlich auch einen Song wünschen.
Ich liebe den Titelsong des neuen Albums, den ersten Song des neuen Albums, Unscharf mit Katze.
Charlie, wird jetzt gespielt. Vielen Dank dir für den Besuch.
Schön, dass ich hier sein durfte. Tschüssi.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Bei mir zu Gast ein Regisseur, der hat mit dem Film Ping Pong wirklich Filmgeschichte geschrieben. Es ist ein Klassiker inzwischen mit Sebastian Ozendowski, der inzwischen so ein Star geworden ist. Hat viele andere Sachen gemacht, lehrt auch, unterrichtet also auch, aber hat auch endlich mal wieder Zeit gefunden, einen Kinofilm zu machen. Das heißt also, nach einem langen Abstand, zumindest fürs Kino, muss ihm der Stoff, den er da verfilmt hat, wirklich sehr, sehr wichtig, sehr drängend gewesen sein. Und so wirkt auch dieses Kammerspiel, würde ich mal sagen, auf einem Hof. Es ist zwar jetzt nicht ein einzelner Raum, aber es ist ihm dieser Hof, der das ganze Geschehen begrenzt. Der Fuchs ist die Grundlage, eine Geschichte von D.H. Lawrence, den kennen wir alle als Autor von Lady Chatterley. Diese Erzählung kenne ich überhaupt nicht, bin sehr gespannt, was sich daran so sehr inspiriert hat, daraus einen Film zu machen, der sehr eindringlich ist und vor allem drei wunderbare junge Schauspieler uns präsentiert. Luise, der neue Film von Matthias Lothar, schön, dass du da bist. Hallo, hallo, willkommen.
Hallo Knut, vielen Dank für die Einladung.
Nach langer Zeit mal wieder bei uns, Matthias. Und die Frage muss erlaubt sein nach so langer Zeit. Wenn man dann wieder einen Kinofilm mal macht, dann muss es ja wirklich etwas gewesen sein an dieser Geschichte, die übrigens schon mal verfilmt wurde, glaube ich. Gab in den 60er Jahren schon mal einen Film, was sich so gepackt hat an einer lange zurückliegenden Geschichte zum Ende des Ersten Weltkrieges im Elsass noch dazu. Also auch eine entlegene Gegend für uns zumindest hier.
Ja, also das ist ja, wie du gesagt hast, basiert auf einer Novelle von D.H. Lawrence. Die spielt in Großbritannien. Ich bin auf die Geschichte gestoßen über den Autor, den Sebastian Bleil. Der hat dieses Exposé geschrieben und das hat mich sofort angesprungen, weil es doch sehr auf diese drei Figuren konzentriert ist und die Dynamik zwischen den dreien. Und es spielt zwar 1918 bei uns, aber es berührt doch sehr zeitlose Themen und immer noch brisante Themen, finde ich. Und das hat mich gereizt, so in diesem Ambiente 1918, Ende des Ersten Weltkriegs, eine Liebesgeschichte zu erzählen zwischen zwei Frauen. Oder anders gesagt, die Geschichte einer Frau zu erzählen, nämlich Luise, die so ein bisschen zerrissen ist zwischen zwei Lebensmodellen auch. Mhm.
Und es ist eben genau der Hintergrund des Krieges sehr wichtig in deinem Film, obwohl man keine Kampfhandlung oder sowas sieht, aber man sieht verwundete Menschen, seelisch und körperlich verwundete Menschen. Ich finde den Film auch deshalb so aktuell. Wir haben wieder Krieg in Europa. Es ist alles gar nicht so wahnsinnig weit weg. Also auch diese inneren und äußeren Konflikte, von denen du erzählst, anhand von Luise, die wunderbar gespielt wird von Luise Aschenbrenner, haben wir auch schon mal hier und dort gesehen. Heißt zufällig eben genauso wie die Hauptfigur. Gutes Zeichen war das vermutlich, denn sie trägt ja diese ganze Zerrissenheit. Vielleicht kannst du auch ihre Situation noch ein bisschen schildern, in diesem Hof, wo sie ja völlig einsam ist und plötzlich in ihrer Einsamkeit auch nochmal betroffen wird von der plötzlichen Ankunft zweier Fremder. Also sie wird förmlich überrollt von Fremdheit.
Genau, das passiert alles sehr schlagartig. Ja, das ist fast schon wie ein Theaterstück zu Beginn. sehen wir, dass sie gerade noch dabei ist, die Trauer über den Tod der Mutter zu verarbeiten. Und plötzlich stehen da zwei Fremde in ihrem Haus und ihr erster Impuls ist, diesen beiden Fremden zu helfen, sie bei sich zu verstecken. Das ist einmal der Soldat, der desertiert ist, und eine Französin, die auf Durchreise ist. Und damals war Frankreich der Erzfeind. Und die müssen sich auch in ihrer Sprache irgendwie finden. Und jeder spricht eine eigene Sprache. Also der deutsche Soldat spricht nur Deutsch, die Französin spricht nur Französisch. Und Luise, unsere Hauptfigur, die spricht Elsässisch und die beiden anderen Sprachen. Also sie ist die Einzige, die diese Machtposition eigentlich innehat, nämlich über die Sprache zu verfügen. Ja.
Gespielt werden die anderen beiden von Leonhard Kunz und die französische Schauspielerin, also Hélène, ist Christa Terré. Jetzt hätten wir diese drei auch mal genannt, die das eben wirklich ganz wunderbar tragen, finde ich, den Film, ihre Geschichte. Luise, bei uns im Studio, Matthias Luther hat sein neuer Film Luise, läuft seit Donnerstag in den Kinos an. Die sehr, haben wir gehört, freie Verfilmung einer Novelle von D.H. Lawrence. Jetzt könnte man ja vermuten, da ist also eine junge Frau, die zu ihrem Lesbischsein steht, die das auch ganz normal findet, ausleben will, ganz unbefangen ist mit Nacktheit, also diese Französin, wohingegen eben Luise natürlich erstmal überrannt ist davon, ihre eigenen Gefühle sich nicht erklären kann. Eigentlich wäre das der ideale Ort, um so etwas auszuleben, so jenseits von Zeit und Raum. Plötzlich in diesem entlegenen Hof wäre das ja möglich. Aber du hast ja diesen Soldaten da gewissermaßen mit eingeführt, der alles zerstört, alles unterläuft. Vielleicht kannst du seine Position auch schildern. Bei diesem Dreieck ist es auch eine hochinteressante, auch sehr ambivalente Figur.
Ja, der Soldat ist tatsächlich eine sehr komplexe Figur. Der kommt aus dem Krieg, ist eigentlich zu schnell erwachsen geworden, ist eigentlich ein Kind in einem erwachsenen Körper, ein altes Kind eigentlich, und ist auf der Suche nach so einem Zuhause, und deswegen kommt ihm dieses Versteck eigentlich sehr gelegen, und gleichzeitig hat er so die Werte der damaligen Zeit, die patriarchalen Werte verinnerlicht, und merkt auch, dass er mit seiner religiösen Doktrin Luise irgendwie erreichen kann. Da ist er so, sitzt er so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil er weiß nicht, also einerseits sehnt er sich nach einem Kontakt mit Luise, andererseits spürt er auch, dass er eigentlich gegenüber den Frauen außen vor ist. Also dass er sich im Stich gelassen fühlt, dass er nicht wirklich an die beiden rankommt, also keinen Kontakt finden kann, obwohl er es versucht.
Und so entsteht ja eben zwischen diesen drei Menschen auf diesem engen Raum eine ungeheure emotionale Spannung. Also es ist manchmal kaum zu ertragen, weil man spürt ja förmlich auch die Aggression, man spürt das Begehren, man spürt diese starken, großen Gefühle. Und das ist etwas, was dir durchaus liegt als Regisseur, sowas herzustellen. Da scheust du dich auch nicht davor, die großen Emotionen den Zuschauern zuzumuten und auch natürlich den Schauspielern zuzutrauen, sowas zu spielen. Also wie habt ihr es auch zu dritt entwickelt, dann eben dieses Spannungsfeld so aufzumachen, dass in jeder Sekunde also wirklich mit den Händen zu greifen ist.
Also es ist ja eigentlich ein Melodram, ne? Und ich wollte aber diesen melodramatischen Gestus nicht unbedingt in den Vordergrund rücken, sondern wollte ein Melodram machen, was eher, wo man als Zuschauer selber von außen drauf schauen kann, ohne so manipuliert zu werden emotional. Also das war so der Ansatz, und mit den Schauspielern, ja, das macht mir wirklich am meisten Spaß, sehr intensiv auf engstem Raum. In dem Fall war es wirklich sehr beengend und beklemmend zum Teil in diesem Haus mit niedrigen Decken und kleinen Räumen und wenig Tageslicht, mit den Schauspielern intensiv an so feinen Momenten zu arbeiten, an Blicken. Es wird ja auch nicht so viel gesprochen, vieles läuft nonverbal, und da haben wir sehr intensiv vor Ort gearbeitet. Also ich habe nicht vorher wochenlang im Studio oder so geprobt, sondern für mich ist der Ort auch sehr inspirierend. Mhm. Und ich glaube, für die Schauspieler war es wichtig, dass es kaum Rückzugsort dort gab. Wir haben ja während des Lockdowns gedreht und waren ein kleines Team und konnten da jetzt nicht in irgendwelche Wohnwägen oder so ausweichen. Sondern waren alle vor Ort und haben an den Szenen gearbeitet.
Es ist auch ein Film, eben, das wollen wir nicht vergessen, bei allen auch dramatischen Entwicklungen, über Begehren. In dem Fall ist es das weibliche Begehren dieser beiden Frauen, auch das mit einer schönen Sinnlichkeit inszeniert. Und auch da habe ich die beiden Schauspielerinnen sehr bewundert, die das eben herstellen können. Die eine, die Drängende ist, die frei Begehrende und Liebende, die andere, die ein verhaltenes Begehren empfindet, immer mit dieser religiösen Angst im Hintergrund, darf ich mich überhaupt da so hingeben? Also das haben die beiden, finde ich, auch ganz, ganz wunderbar aufgenommen und eben auch sehr, sehr gut verstanden, glaube ich, als Schauspielerin.
Ja, finde ich auch. Und da hat es natürlich geholfen, dass ich eine Kamerafrau hatte, also die Lotta Kilian, ja. Bildgestaltung, die als Kamerafrau natürlich einen anderen Zugang gefunden hat zu den beiden Frauen und dann ein anderes Vertrauen gleich da war, als wenn ich als Mann mit dem sogenannten männlichen Blick auf diese, auf auch sehr intime Szenen dann schaue. Und da haben wir uns gut besprochen im Vorfeld und da habe ich ihr so ein bisschen freie Hand gelassen und sie hat dann in diesen Szenen hat sie dann mit den beiden Schauspielerinnen so eine Choreografie auch gefunden. Ich hatte im Vorfeld angeboten, dass wir einen Intimacy-Coach dabei haben könnten und da haben die beiden aber gesagt, das wollen, brauchen sie nicht und das wollen sie nicht.
Mhm. Also so ist ein sehr schöner, auch sehr erotischer Film entstanden, denn das ist auch ein Film über eben eine große Liebe zweier Frauen, die sich dabei auch selbst mitentdecken in dem Film nach der Geschichte Der Fuchs. Und das sollten wir am Schluss schon auch nochmal erwähnen übrigens, denn den Fuchs gibt's ja auch. Also der ist auch mal zu sehen auf dem Hof. Man könnte ihn auch als Symbol nehmen für den Soldaten. Ich finde, auch so jemand, der sich so einschleicht und doch ziemlich üble Dinge tut. Ich habe sofort gedacht an Adrian Geuginger, also an den tollen österreichischen Regisseur, der hat ja einen Film gemacht, der heißt Dreck, der Fuchs, und da kommt auch ein Fuchs vor. Ich habe ihn mal gefragt, er sagt, es ist unmöglich, einen Fuchs überhaupt zu dressieren. Das war das blanke wahnsinnige Unternehmen, mit dem da überhaupt zu drehen. Wie war bei eurem Fuchs?
Es ist tatsächlich sehr schwer, das sind ja sehr wilde Tiere und das Schwierigste war, den Fuchs dazu zu bringen, dass er einfach mal still hält. Also es gibt eine Einstellung, wo er nur dasteht und beobachtet. Und dieser Moment des Beobachtens, reglos, den herzustellen, das war nicht einfach, aber wir haben es hingekriegt. Natürlich gibt es da tolle Tiertrainer, auch in Frankreich, und der hat das super gemacht.
Es sind wunderschöne Bilder, du hast die Kamerafrau erwähnt, auch das wollen wir nicht vergessen. Das gibt dem Film, finde ich, so etwas von einem ganz besonderen Heimatfilm auch, im besten Sinne des Wortes. Das ist ja die Heimat dieser jungen Frau, aus der sie sich vielleicht lösen muss, die aber eben auch die Heimat ist für ihre Wurzeln, ihre Herkunft, ihre Prägung. Luise heißt dieser Film schlicht und einfach in der Hauptrolle. Ich nenne die drei Schauspieler wirklich nochmal, weil ich finde, die sind es wirklich wert. Luise Aschenbrenner, dann haben wir Christa Thiré und Leonhard Kunz in dem neuen Film von Matthias Luthardt, bei dem ich mich herzlich bedanke für das Gespräch. Dankeschön.
Danke dir, Knut. Ich möchte noch erwähnen, es gibt auch noch den Alexander Jovanovic.
Das ist der Offizier, der immer wieder mal reinkommt.
Und, in einer Gastrolle.
Ja, ganz wichtig. Und eine sehr bedrohliche Figur auch spielt. Ja, danke. Genau. Müssen wir unbedingt erwähnen. Richtig. Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ihnen allen ein schönes Kinowochenende. Tschüss.